Hallo liebe Freunde und willkommen zum The Port Magazin, dem kleinen Nachrichtenpodcast zu interessanten Stories aus der Spielebranche. Diesmal gibt's direkt eine Warnung zu Beginn. Wir stehen vor einem neuerlichen Sommerloch. Coole Neuerscheinungen sind rar. Erst Ende Juli geht es damit wirklich wieder weiter. Also schaut, dass ihr euch was Cooles zu spielen aussucht und bereitlegt. Hofft nicht auf die nächsten Wochen. Aber immerhin enttäuschen die Entwickler, die Spieler und die Branchenbeobachter und Publisher auch diesmal nicht, indem sie uns wieder einige gute Meldungen bescheren. So blicken wir zunächst auf ein ganzes Bündel kleiner News zum Start von Diablo Immortal zurück, Blizzards Free-to-Play-Mobile-Titel. Dann lernen wir von Kotaku allerlei Interna zu den Zuständen bei Bethesda während der Produktion und dem Live-Service-Betrieb von Fallout 76. Leider keine schöne Geschichte. Wir staunen über den Wegfall von über 300 Filmen aus dem PlayStation Store, und zwar auch für Leute, die diese Filme mal gekauft haben. Wir schmunzeln über einen Nintendo-Fan, der die Aktionärsversammlung des Unternehmens nutzte, um ganz wichtige Fragen zu stellen. Und wir erschrecken uns kurz, dass Valve heimlich die Specs des Steam Deck halbiert und kastriert hat, nur um uns dann rasch wieder zu beruhigen, weil wirklich schlimm ist das nicht. Viel Spaß bei dieser Sendung. Dies und das zum Launch von Diablo Immortal. Am 2. Juni veröffentlichte Blizzard sein Free-to-Play-Diablo mit dem Untertitel Immortal für Mobile und auch PC. Ist allerdings da auch ein Port der Mobile-Version. Begleitet war das Ganze von kollektiven Stirnrunzeln bis hin zu Frust aus den Reihen der klassischen Diablo-PC-Fans. Es scheint, wenn man sich das Feedback da draußen anscheinend, als habe niemand Lust auf ein solches Spiel. Aber rings um den Launch des in Kooperation mit NetEase entwickelten Action-Rollenspiels, dessen Lootboxen als 5-minütige Gameplay-Einheiten namens Rift getarnt sind, da gab es viele interessante News und Beobachtungen. Zum einen war und ist da die Diskussion um die Kosten für Spieler und das vielschichtige Bezahlmodell des Spiels mit gleich mehreren Battle-Pässen, diversen versteckten Bezahlinhalten und allerlei Features, um Ingame-Währung zu verbrennen, die erst nach und nach freigeschaltet werden. Sprich, nur wer Geld bezahlt, sieht überhaupt alle Möglichkeiten, mit denen er noch mehr Geld ausgeben kann. Die Tatsache, dass Diablo Immortal diesbezüglich so kryptisch ist, rief allerlei User auf den Plan, die sich wirklich intensiv mit den Free-to-Play-Mechaniken beschäftigten. So machten Anfang Juni diverse Analysevideos die Runde, in denen ausgerechnet wurde, dass man wohl um die $100.000 ins Spiel investieren muss, um einen Charakter maximal hochzuleveln, oder halt mehrere Jahre Spielzeit. Inzwischen stellt sich aber raus, dass sich für Spieler, die alle nötigen 5-Sterne-Edelsteine für ein theoretisches Maximal-Loadout zusammengetragen haben, eine neue Mechanik offenbart. Durch ein Erwachen der Ausrüstung öffnen sich neue Edelstein-Slots, die wiederum mit seltenen, sprich teuren, Items gefüllt werden wollen. Das ist eine versteckte Mechanik, die sich wohl konkret an die Wale richtet, die wenigen Spieler, die extrem viel Geld für das Spiel ausgeben. Auf Reddit lautet die aktuelle Theorie, dass man wohl in Wirklichkeit über $500.000 ausgeben muss, um einen Charakter auf die maximale Stärke zu bringen, es sei denn, es gibt da noch mehr verstecktes Zeug. Generell ist das Spieldesign schön verschachtelt und komplex. Ich verlinke euch da in den Shownotes auf einen langen Video-Essay, der sich mit dem Free-to-Play-Design des Spiels auseinandersetzt, und auch einen Rechner, der die Chancen auf die begehrten 5-Sterne-Edelsteine, also das begehrenswerteste Upgrade, die wichtigste Ressource im Spiel, visualisiert. Da wird euch angezeigt, wie oft ihr diese $25 investieren müsst für das Spielwährungsbundle, mit dem ihr euch dann irgendwelche legendären Crests kauft, mit denen ihr dann die Chancen auf Drops von besseren Items in euren Rifts erhöht. Also wie oft ihr die $25 ausgeben müsst, um am Ende das begehrte Item zu erhalten. Im Durchschnitt muss man dafür übrigens $16.000 ausgeben, aber so als eine kleine Website-Visualisierung, wo das alles auch noch hübsch inszeniert ist und im Zeitraffer ihr das Geld ausgebt, ohne dass ihr was ausgebt, einfach nochmal das Gefühl zu bekommen, das ist eine sehr, sehr lehrreiche und interessante Erfahrung. So mancher Streamer, der versenkte in den letzten Wochen auch wirklich öffentlichkeitswirksam Kohle im Spiel, um zu demonstrieren, wie viel man ausgeben muss, bis endlich mal einer dieser Edelsteine droppt. Der neuseeländische Streamer Quinn69 etwa, der gab um die 15.000 Euro für Runs aus, deren Drop-Chancen er mit Bezahl-Items erhöht hat, bis er dann endlich mal Glück hatte. Und öffentlichkeitswirksam löschte er daraufhin seinen Charakter und deinstallierte das Spiel und forderte sein Publikum auf, es ihm gleich zu tun. Oder da hätten wir die Website maxroll.gg. Das ist eine Guide- und Info-Website zu den Diablo-Spielen, aber auch Lost Ark und den nächst weiteren Spielen dieser Art wie Path of Exile. Dort entschloss man sich am 29. Juni, die Berichterstattung sowie das ganze Portal zu Diablo Immortal einzustellen. In die ganze Sache hatte man bereits über 10.000 Arbeitsstunden investiert. Man begleitete den Release des Spiels mit aufwendigen Guides schon seit den frühen Alpha- und Beta-Phasen. Man habe die Entscheidung aber damit begründet, dass es moralisch nicht vertretbar wäre, ein Spiel zu supporten, das derart auf Pay-to-Win ausgelegt sei, das derart unbefriedigendes Gameplay habe, das Gratis-Usern derart wenig biete und das von der Community derart verachtet würde. Ihr merkt also, in den Kreisen der traditionellen, sprich Nicht-Mobile-Gamer, kam Diablo Immortal in etwa so gut an wie eine spontane Magen-Darm-Grippe. Nur einer, der fand wenig Kritik an der ganzen Sache, Industrieanalyst Michael Pachter, bezog in einem Video die Rolle des Teufels Advokaten und erklärte, dass es gar nicht die Absicht von Activision Blizzard sei, Zehntausende Dollar auf einmal von Spielern zu kassieren, sondern vielleicht 150 pro Woche. Und dass hier Profis am Werk seien, die wissen, was sie tun. Aber tja, der Mann ist in der Finanzbranche, der mag Geld und respektiert Geschäftsmodelle, die zuverlässig Geld ranschaffen. Und Geld? Ja, Geld kommt bei Diablo Immortal durchaus rum. Analyseportal AppMagic meldete am 17. Juni, dass der Mobile-Titel in den ersten 2 Wochen um die 8,5 Millionen Mal heruntergeladen wurde und Activision Blizzard in der Zeit mehr als 24 Millionen Dollar Umsatz gebracht hat. Das klingt ganz gut, nicht wahr? Allerdings ist das in Mobile-Dimension eher nur zweite Liga. So machte etwa der Free-to-Play-Mega-Hit Genshin Impact etwa 60 Millionen Dollar Umsatz in der ersten Woche und hörte auch nicht auf mit den guten Zahlen. In den ersten 2 Monaten kamen da fast 400 Millionen Dollar zusammen, also mehr als 6 Millionen Dollar Umsatz am Tag. Von solchen Zahlen ist Diablo Immortal schon noch weit entfernt, aber noch ist das Spiel ja auch nicht weltweit draußen. In ganz Asien etwa müssen sich die Spieler noch etwas gedulden und auch da gab's ein paar Stolpersteine und eine kleine Kontroverse. So wurde das Release des Spiels in Asien vom eigentlich angepeilten Termin am 23. Juni verschoben. In China steht derzeit kein neuer Termin fest, mehr dazu gleich, und im Rest Südostasiens wird es am 7. Juli soweit sein und das Spiel launchen. Als Gründe nennen die Entwickler umfassende Anpassungen an der Technik des Spiels, insbesondere dem Android-Client, dem Interface und der Performance. Grund hierfür ist wohl auch, dass asiatische Länder mit ganz anderer Technik arbeiten. Sprich, da sind ganz andere Handymodelle und SoC-Specs verbreitet als bei uns, insbesondere im Android-Markt, worauf die Entwickler hier irgendwie eingehen wollen. Zum China-Release machten gleichzeitig allerlei Schlagzeilen die Runde, dass der auf der Kippe stehe oder dass der Titel gar in China verboten wäre oder irgendwie gar nicht erscheinen würde. Und naja, da gab es tatsächlich einen Vorfall, einen kleinen Shitstorm. Und zwar wurde am 17. Juni der Weibo-Account des Spiels gesperrt, wegen Verstoß gegen bestehende Gesetze und Regularien. So das Zitat. Angeblich, und ich finde hierzu keine gute Primärquelle und kann noch kein Chinesisch, weswegen das ohnehin ein bisschen schwierig für mich ist, solle der Account des Spiels auf der großen chinesischen Social-Media-Plattform Weibo in einem Post gefragt haben, warum der Bär nicht zurücktrete oder wann der Bär endlich zurücktritt. Und dabei sei natürlich der chinesische Präsident Xi Jinping gemeint, der aufgrund seiner Ähnlichkeit sehr gern mit dem Comicbären Winnie the Pooh verglichen wird. Ein Vergleich, der in China von offizieller Seite aus unerwünscht ist und hart geahndet wird. Hat dieser Satz also das Ende von Diablo Immortal besiegelt? Naja, wahrscheinlich nicht. Er hat aber allemal den Social-Media-Account des Spiels für eine ganze Weile stumm geschaltet. Vielleicht gab es auch Konsequenzen für eine Einzelperson, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eigentlich. Und es ist noch nicht abzusehen, wann der Titel in China erscheint. Aber ganz abgeblasen scheint der Launch deshalb dort nicht. Tja. Und das ist alles. Das sind all die kleinen News, die Fakten und Geschichten rund um das Spiel, die sich bei mir in den letzten Wochen so angesammelt haben. Ich fand das ganz unterhaltsam, das hier mal so zu sammeln. Und gleichzeitig ist es auch eine gute Vorlage, ja eine gute Überleitung für unseren Sonntagscast. Und ja, ich spoilere hier mal das Thema der Sendung vom 3. Juli. Da werden André und Jochen sich über Diablo Immortal unterhalten, aber sicherlich ganz andere Aspekte und Themen behandeln als ich hier im Magazin. Etwa die Frage, ob das am Ende dann auch irgendwie Spaß macht, aber das erzählen euch die zwei dann am Sonntag. Crunch und Managementprobleme bei Fallout 76. Die Kotaku-Story vom 6. Juni dieses Jahres, in der allerlei ehemalige Bethesda-Mitarbeiter auf die Entwicklungsphase, den verkorksten Launch sowie den Betrieb von Fallout 76 zurückblicken und ein düsteres Bild zeichnen, die haben wir in ähnlicher Form auch schon zu anderen Spieleprojekten gelesen, aber solange Crunch und Missmanagement in der Branche existieren, so wird es immer wieder solche Stories geben und immer wieder bieten sie interessante Detailbetrachtungen und Facetten, etwa den Spitznamen Todd die Möwe, aber dazu später erst etwas, ich will den guten Gag nicht zu früh in dieser Story zünden. Also Fallout 176 Bethesdas, Mehrspieler-as-a-Service Fallout. Das startete Ende 2018 und konnte zunächst nicht wirklich begeistern. Das Fehlen von NPCs, die generischen Killquests und die vielen Bugs und Performance-Probleme, die trübten den Start des Spiels erheblich. Über die Jahre wurden dann aber viele Verbesserungen, neue Features und Inhalte dazukommen. Okay, darunter auch ein Bezahlabo für monatliche Items und Spielgeld. Aber man kann Fallout 76 inzwischen wohl ganz gut spielen, weil es endlich ungefähr der Vision entspricht, die uns damals im Vorfeld des Launches versprochen wurde. Nun, so viele Jahre später einen Insiderbericht zu lesen, das ist dann aber auch irgendwie ganz schön erhellend, denn es zeigt auf, warum der Servicetitel so verkorkst startete und wie viel es kostete, das Spiel wieder zurück auf die Gleise zu hieven. Die von Kotaku interviewten 10 Personen haben alle damals bei Bethesda oder dessen Mutterkonzern ZeniMax gearbeitet, keiner arbeitet mehr dort, und unter Wahrung ihrer Anonymität berichten die von hartem Crunch in den Monaten vor und nach dem Start des Spiels. So seien 10 Arbeitsstunden pro Tag, 6 Stunden die Woche für die Qualitätssicherung des Spiels nötig gewesen. Hier war die Überstundenableistung absolut gefordert. Vor Stress habe es viele Angestellte an die Grenzen ihrer psychischen und physischen Belastung getrieben und in die Kündigung. Der Bericht zeigt auf, wie Tester auch von Management respekt- und achtlos behandelt wurden. Ein Ex-Mitglied des QA-Teams erinnert sich etwa, dass er von seinem Chef zur Wochenendarbeit ins Studio gerufen wurde, um den konkreten Fix eines Bugs zu prüfen, nur um festzustellen, dass der Bugfix noch nicht in die Testversion implementiert wurde. Also alle Arbeit an dem Tag ist dann automatisch hinfällig, weil sie auf einer veralteten Version basiert. Niedrige Löhne für freiberufliche Tester und wenig mehr für Festangestellte seien die Norm gewesen. Das Studio habe hier voll drauf gesetzt, dass es für Games-Jobs im Standort Rockville nahe Washington kaum Alternativen gäbe. Wer also nicht gleich umziehen will und in der Branche bleiben, der bleibt besser da. Und immerhin habe es gratis Pizza und Bonuszahlungen für Wochenendarbeit gegeben, aber das hätte das Kraut auch nicht fett gemacht. Stattdessen gab es seltsame Blüten der Firmenkultur, etwa indem die Pausen der Angestellten genau gemessen wurden oder einzelne Mitarbeiter gar bis auf die Klos verfolgt wurden, um ihre Abwesenheiten zu timen. Und zwar freiwillig. Das haben Kollegen gemacht, die dafür weder mehr Geld noch irgendwelche Privilegien erhalten haben, die aber der Meinung waren, solches Verhalten sichere ihren Job. Die Todesdrohungen durch Spieler nach Release, die machten die Sache auch nicht besser. Und auch außerhalb der Qualitätssicherung war das Projekt firmenintern sehr unbeliebt gewesen und immer wieder seien Mitarbeiter von anderen Projekten, etwa Redfall oder Starfield, zu Fallout 76 abgezogen wurden und in dem Projekt verheizt. Das klingt übertrieben, aber tatsächlich sorgte die harte und frustrierende Arbeit wohl für allerlei körperliche Beschwerden im Dev-Team, von Tinnitus über Rückenschmerzen bis hin zur Tatsache, dass Handgelenkorthosen mit der Zeit zum gewohnten Bild unter Entwicklern wurden. Für viele erfahrene, langjährige Angestellte des Studios, die teils seit Fallout 3 oder seit Skyrim dabei waren, sei Fallout 76 der Grund gewesen, endlich zu kündigen. Es habe einen regelrechten Exodus von Talent gegeben. Obendrein habe es laut der befragten Angestellten in den ersten 3 Jahren Entwicklungszeit vor dem Launch des Spiels eigentlich keine klare Linie gegeben. Angeblich sei Todd Howard, der Game Director und Producer vieler bekannter Bethesda-Titel, mit der Leitung des Projekts betraut gewesen, doch er habe die meiste Zeit auf Starfield verwendet und gegenüber dem Fallout-Team die Möwentaktik gefahren. Also später mal vorbeifliegen und gründlich auf eine Idee draufkacken. Tja, und insgesamt habe es halt große Probleme gegeben, das Live-Service-Modell wirklich gut umzusetzen. Und es habe hier auch nicht geholfen, Senior-Entwickler mit viel Singleplayer-Erfahrung ins Projekt zu bringen. Und ach, der Artikel ist lang. Er ist ausführlich und er stellt einen interessanten Einblick in die Firmenkultur Bethesdas dar, in die Entscheidungen und Überlegungen der Firmenleitung, in den Umgang mit Mitarbeitern und die Reaktion auf Probleme bei der Fallout 76 Entwicklung bis hin zu den Auswirkungen des Microsoft Deals. Kleiner Spoiler, die sind lange nicht so groß, wie von vielen Angestellten erhofft. Wie eingangs erwähnt, die Story liest sich vertraut. Sie erinnert an andere Berichte dieser Art und sie zeigt mal wieder auf, welch geringen Status Mitarbeiter der Qualitätssicherung in vielen Studios haben und welchen Preis die Teams hinter den Kulissen für den Launch und Betrieb eines Service-Spiels zahlten. Es wird leider nicht der letzte Bericht dieser Art sein und ich werde sicher wieder mal eine ähnliche Story im Magazin haben, weil es halt jedes Mal andere Studios, andere Menschen und andere Projekte trifft. Weil es jedes Mal interessante Details zu entdecken gibt und weil mich diese Geschichten auch immer angenehm, naja, demütig machen oder reuig. Denn in der Beobachter- oder Gamer-Perspektive ist es super leicht, selbst wie so eine Möwe gegenüber den Entwicklern da draußen zu sein. Einfach irgendwann vorbeifliegen und ordentlich auf alles kacken. Das habe ich ja auch angesichts von Fallout 76 gemacht. Hohoho, was für ein Murks bei Launch. Schaut euch die Bugs an. Habt ihr dieses Compilation-Video gesehen mit den allerbesten Ausfallen, wie lang das ist und wie krass die Bugs sind, lasst uns gemeinsam die Entwickler auslachen. Tja, und währenddessen arbeiteten halt Leute da, die an dem Punkt angekommen waren, wo sie nach einem Unfall, bei dem sie sich beinahe einen Knochen gebrochen haben, darüber fantasiert haben, wie schön es doch gewesen wäre, wenn sie sich wirklich was gebrochen hätten. Denn dann müssten sie nicht wieder in die Arbeit, dann hätten sie im Grund nicht hinzugehen. So in dem Kotaku-Artikel beschrieben. Und naja, das macht die Sache irgendwie ein bisschen weniger lustig und mehr tragisch. Spieler nutzt Nintendos Aktionärsversammlung für Fanfragen. Wir hatten es im Magazin ja schon öfters von diesen Shareholder-Präsentationen und Meetings, in deren Rahmen immer wieder mal interessante Aussagen und Infos zu börsennotierten Unternehmen ans Licht kommen. Und wie es der Zufall so will, sind die allermeisten großen Spielefirmen an der Börse. Valve ist da die große Ausnahme. Tja, und Nintendo hielt am 29. Juni 2022 seine jährliche Aktionärsversammlung in Kyoto, Japan ab. Sowas sind in der Regel formelle Termine, wo normalerweise ein paar Abstimmungen zum Aufsichtsrat abgehalten werden, die in der Regel einstimmig ausgehen. Im Fall von Nintendo ging es da um die Verwendung von Überschüssen, die Ernennung neuer Direktoren und Mitglieder diverser Komitees und ähnliche Sachen und alles wurde abgenickt wie vorgeschlagen. Also solch eine Aktionärsversammlung ist echt ganz schön öde. Aber es gab in Nintendos Fall auch eine Frage-Antwort-Stunde und die Gelegenheit ließ sich ein Nintendo-Fan nicht entgehen. Laut Twitter investierte er um die 40.000 Euro in Nintendo-Aktien, um sich für die Aktionärsversammlung zu akkreditieren und dort eine Frage zu stellen, die ihm schon lange auf dem Herzen brennt. An Shuntaro Furukawa, den Präsidenten des Nintendo-Konzerns, stellte er die Frage, ob man denn vorhabe, einige beliebte Serien fortzuführen, konkret F-Zero und Wario Land. Furukawa antwortete diplomatisch, dass es in Wirklichkeit sehr schwer wäre, neue Spiele und Remakes oder Sequels für jedes Nintendo-Spiel zu machen, wie sich die Leute das wünschen, aber man sei dankbar und schätze die Erwartungen, die Fans in ihre Spiele haben. Senior Managing Executive Officer Shinja Takahashi fügte hinzu, dass man immer abwäge, neue Titel und Remakes herzustellen, die von vielen Menschen gespielt werden. Er erklärte weiter, dass es beim 79. Aktionärsmeeting in 2019 auch die Frage gegeben hätte, ob man die Famicom Detective Club Reihe irgendwie remaken würde und damals ergab es sich halt, dass Nintendo genau das zufällig gerade plante. Das sei ein Beispiel dafür, wo man bereits aktiv an einem Remake arbeite, aber man könne sich nicht zu zukünftigen Plänen äußern. Der Verweis auf das Meeting 2019 ist aber echt spannend. Da gab es tatsächlich auch eine Fanfrage, wo ein Teilnehmer des Meetings konkret auf diese Adventure-Spielreihe sich bezog und fragte allgemein danach auch noch, und das ist echt dreist, ob es Nintendo überhaupt noch vermöge, anspruchsvolle Spiele herzustellen. Es gab damals ausführliche, höfliche, aber auch recht inhaltsleere Antworten vom Nintendo-Präsidenten und auch Designer Shigeru Miyamoto. Der Business Insider konnte via Twitter mit dem aktuellen Fragesteller kommunizieren, der erklärte, im Februar 100 Nintendo-Aktien erworben zu haben. Seine Identität werde nicht preiswerten, aber er bezeichnet sich selbst als ein Hardcore-Nintendo-Fan. Sein Aktienkauf habe ihn zum Besuch des Meetings berechtigt. Angeblich ist es wohl so, dass man zu den Shareholder-Meetings erst eingeladen wird, wenn man 100 oder mehr Nintendo-Aktien besitzt. Aber dass er die Frage stellen durfte, das sei gar nicht garantiert gewesen. Für ihn sei das nur ein Bonus. Und das ist ja schon eine ganz interessante Masche, nicht wahr? Also Aktien in einem Unternehmen zu erwerben, an dem man Interesse hat und dann den Status als Aktionär zu nutzen, um bei den jährlichen Meetings aufzutauchen. Da gibt es ja in der Regel sogar kostenlose Verpflegung, es gibt zweckmäßige Meetingräume in irgendwelchen Konferenzhotels nahe der Flughäfen und Bahnhöfe und es gibt die Chance, mal die C-Liga, also die ganz hohen Angestellten und Entscheider einer Firma kennenzulernen oder zumindest aus der Ferne zu sehen, wie sie an so einem Konferenztisch sitzen und Belanglosigkeiten in Mikrofone labern und Abstimmungen abhalten, deren Ausgang im Vorhinein bereits feststeht, weil die Aktionäre in der Regel alles abnicken. Wie gesagt, in der Regel sind das absolut uninteressante Veranstaltungen. Aber schön, dass die Spielebranche auch hier ein wenig anders ist als der Rest der Wirtschaftswelt. Und ich hoffe drauf, dass noch so manch Spielefan genau diese Masche durchzieht und uns mit seinen Fragen erfreut. Über 300 Filme verschwinden aus PlayStation Store, auch für die Käufer. Eine schöne Erinnerung daran, dass man als Kunde von Digitalstores nicht wirklich ein Produkt kauft, sondern nur die Erlaubnis, es herunterzuladen oder sonst wie zu nutzen, hat aktuell Sony für uns. Der Konzern erinnert uns daran, dass es damit auch jederzeit vorbei sein kann. Denn in einem knappen Beitrag auf PlayStation.com wird Folgendes erklärt. Zitat. Rechtliche Hinweise. Ab dem 31. August 2022 wirst du aufgrund unserer sich entwickelnden Lizenzvereinbarungen mit Inhaltsanbietern nicht mehr in der Lage sein, deine zuvor gekauften Inhalte von Studio Canal anzusehen. Und sie werden aus deiner Videobibliothek entfernt. Wir wissen deine fortlaufende Unterstützung sehr zu schätzen. Vielen Dank, PlayStation Store. Zitat Ende. Und danach folgt eine Liste mit 314 Filmen, allesamt von Studio Canal produziert, allesamt lange im PlayStation Store zum Verkauf erhältlich und allesamt in unter 2 Monaten verschwunden, selbst für die Käufer. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, und das ist freilich jetzt kein riesiger Vorfall. Der PlayStation Store bietet zwar auch Filme und andere Nicht-Spielinhalte an, aber die allermeisten User ignorieren dieses Angebot geflissentlich. Dazu sind all diese Studio Canal-Streifen jetzt nicht unbedingt filmischer Mainstream, sicher sind da tolle Produktionen dabei und einzelne Kunden ärgern sich sicher gehörig über diese Entwicklung, aber insgesamt betrachtet dürfte sich der Schaden in Grenzen halten. Neu ist das ja nur nicht, dass irgendwelche Inhalte aus Digitalstores verschwinden, aber in der Regel sind Spiele oder andere Inhalte immer noch für Käufer verfügbar und erneut downloadbar, auch wenn sie nicht mehr neu kaufen können. Siehe die alten Digitalstores von Wii U, 3DS, PSP, PS3 und Vita, über die ich hier schon berichtet habe, wo man auch heute nichts mehr kaufen kann, wohl aber seine gekauften Inhalte noch eine ganze Weile neu runterladen darf, aber auch das könnte irgendwann vorbei sein. Dass es hier so schnell auch keine Möglichkeit mehr gibt, die Filme herunterzuladen und anzusehen, obwohl man sie längst gekauft hat, das ist wirklich krass. Aber in der Welt der Lizenzierungen und Sublizenzierungen, der Digitalstore-Exklusivität und der Streaming-Dienstleister wird sowas wohl immer wieder vorkommen. Genauso werden wir immer wieder mal kleinere Streaming-Dienste haben, die pleite gehen und ihre Kunden mit leeren Händen hinterlassen, wenn die dann nicht irgendwie aufgekauft werden und diese Abos in ein anderes Abo übergehen. Vielleicht hat die Industrie eh keinen Bock drauf, digital wirklich überhaupt irgendwas zu verkaufen. Der Trend geht ja eh hin zum Abo, wo das Angebot, auf das man zugreifen, sich ohnehin regelmäßig ändert. Ständig kommt neues Zeug rein, altes Zeug fällt raus und man besitzt ohnehin nie wirklich etwas, sondern zahlt lediglich eine monatliche Gebühr für den Zugriff auf den aktuellen Katalog. Das ist im Film- und TV-Bereich ja seit Netflix sehr beliebt und dank Game Pass sowie den neuen PS Plus Abo-Stufen setzte sich auch bei Games langsam durch. Naja. Liebe Grüße gehen an dieser Stelle an all die Sammler von Film, Musik und Spielen da draußen, die ihre Wohnungen, Dachböden und Keller mit Unmengen von Papp- und Plastikboxen voller physischer Medien gefüllt haben. Ihr, liebe Freunde, dürft euch angesichts dieser Meldung jetzt einfach mal richtig gut fühlen. Ich gönne euch das. Valve halbiert SSD-Bandbreite mancher Steam Deck-Varianten. Heimlich, still und leise hat Valve vor einigen Wochen die Technik-Specs des PC-Handhelds Steam Deck geändert. Konkret geht es um die Anbindung der eingebauten NVMe-SSD-Festplatten an den Rest des Systems in den 256 und 512 GB Modellen. Hier seien die Flash-Festplatten mit 4 Lanes des PCI Express 3.0 Standards angeschlossen. So war der Stand der Dinge seit Release. Das entspricht einer theoretischen Maximaldatenrate von etwa 3,8 GB pro Sekunde. Wie einem User der Hardware-Lux-Community vor kurzem aber auffiel und was der Autor Andreas Schilling dann am 30. Juni in einer News auf der Website beschrieb, ist, dass die englische Produktbeschreibung des Steam Decks seit einer ganzen Weile anders lautet als bisher. Nun ist davon die Rede, dass die SSDs mit 4 oder 2 Lanes des PCI Express 3.0 Standards angeschlossen sein können und dass das keinen Einfluss auf die Spieleleistung habe. In der deutschen Produktbeschreibung fehlt dieser Hinweis derzeit noch. Fest steht, plötzlich besteht wohl die Chance, dass man als Käufer eines der 2 teuren Steam Deck Modelle entweder ein Modell mit einer SSD erhält, die 3,8 GB pro Sekunde Maximaldurchsatz hat, oder ein Modell, das nur 1,9 GB pro Sekunde schafft. Halb so viel. Und das ohne, dass man das irgendwie beeinflussen könnte. Beim Blick in archivierte Versionen der Produktwebseite wurde klar, dass die Änderung bereits Ende Mai vorgenommen wurde. Von PC Gamer auf das Problem angesprochen, erklärte Valve dann auch rasch, dass das an der Produktion der Hardware liege. Die Launch-Modelle wurden allesamt mit SSDs bestückt, deren Speichercontroller aus dem Hause Phison mit 4 PCI Express 3.0 Lanes arbeitet. Aber um genügend Modelle des Handhelds zu produzieren, der übrigens wirklich begehrt ist, musste man auf andere Modelle zugreifen, deren verwendeter Speichercontroller nur 2 Lanes unterstützt. Viele Steam Deck-Komponenten würden von verschiedenen Anbietern eingekauft, erklärt hierzu Steam Deck-Designer Lawrence Yang. Zur Leistung erklärt er, Zitat, unser Team hat beide Komponenten ausführlich getestet und festgestellt, dass es zwischen beiden Modellen keinen Unterschied bei der Gaming-Leistung gibt. Zitat Ende. Und das glaube ich dem Mann übrigens. Das Downgrade auf dem Papier klingt krass. Halbe Bandbreite, dramatisch weniger Leistung irgendwie. Aber wer sich mit SSDs auskennt, der weiß, dass diese sogenannten NVMe-SSDs eben nicht über den alten lahmen SATA-Standard angeschlossen sind, sondern mit der PCI-Express-Schnittstelle an den PC angeschlossen sind, den etwa auch Grafikkarten nutzen. Und das macht diese Sorte SSDs dramatisch schneller als die alten SATA-Modelle. Und inzwischen gibt es bereits NVMe-SSDs für den PC mit PCI-Express 4.0 und PCI-Express 5.0-Anbindung. Die neuesten schaffen um die 13 GB pro Sekunde. Die sind nochmal dramatisch flotter als das, was im Steam Deck verbaut ist. Die Steam Deck Variante ist eher so das niedrigste Level der neuen superschnellen Kategorie SSDs. Und ich meine, die reichen aus. Die schaffen in der Realität eh nie ihre theoretischen Maximaldatenraten und egal ob 2 oder 4 Lanes, sie sind wunderbar schnell und reagieren flott auf Zugriffsanfragen, sodass sich ein Betriebssystem und Software irgendwie gut anfühlen. Und dass es praktisch keinen spürbaren Unterschied für die Leistung in Spielen geben soll, das glaube ich auch. Denn für die werden in der Regel erstmal alle Daten von der SSD in den Arbeitsspeicher reingeladen, während der Ladezeit oder Ladepause, und dann von dort gelesen und verarbeitet. Und diese Komponenten, ja, Arbeitsspeicher und Grafikchip und Prozessor, sind bei allen Steam Decks gleich. Also die Komponenten, die wirklich die Gaming-Leistung erzeugen. Klar, es gibt auch viele Spiele, die beständig Daten von der Festplatte nachladen, also sogenanntes Asset-Streaming betreiben. Gerade Open-World-Spiele machen das, um eine Spielerfahrung ohne Unterbrechung hinzubekommen. Aber auch dafür reicht die Oldschool NVMe SSD des Steam Deck völlig aus, denn PC-Spiele sind heutzutage so programmiert, dass sie zur Not auch für Leute funktionieren, die noch eine SATA SSD besitzen, mit theoretisch maximalen 600 MB pro Sekunde oder gar eine SATA Magnetfestplatte mit ihren hohen Zugriffslatenzen. Und ich meine, Xbox One und PlayStation 4 besitzen auch noch alte Magnetfestplatten, ich glaube sogar über SATA 2 angeschlossen, also nochmal halb so schnell. Und wenn die mit einem Spiel funktionieren, dann tut es die Steam Deck SSD erst recht. Anders wird das alles wohl erst aussehen, wenn PC-Spiele so ähnliche Techniken verwenden wie die PS5 und die Xbox Series Modelle heute, wo durch das gesamte Line-Up hinweg relativ schnelle NVMe-SSDs verbaut sind. Die von der PS5 ist wirklich reichlich schnell, die von den Xbox Series Modellen ist auch gut schnell. Ungefähr halb so schnell wie bei der PS5, aber das ist auch egal. Die setzen allerdings, weil sie damit rechnen können, die Entwickler, können die voll auf die hohe Bandbreite dieser SSDs setzen, um praktisch die Ladezeiten deutlich zu reduzieren im Vergleich zu Magnetfestplatten, sie gar komplett zu eliminieren und nie zuvor mögliche Mengen an Daten ins Laufen des Spiels zu streamen. Spiele, die das alles wirklich konsequent nutzen, und glaubt mir, die sind nicht in der Mehrzahl auf Konsole, die benötigen diese superschnellen SSDs, ohne sie würden sie so nicht funktionieren. Sony etwa erlaubt ja sogar den Einbau einer Zusatz-SSD auf die PS5, aber die muss mindestens 5,4 GB pro Sekunde schaffen. Hier gibt es also wirklich eine Hürde, die diese Platten nehmen müssen, sonst funktionieren sie nicht. Was ich super spannend finde beim Design der neuen Konsolen und wo ich hoffe, dass es in Zukunft mehr genutzt wird und wo ich auch gespannt bin, wann das auf den PC kommt. Die Steam Deck SSD, die spielt nicht in dieser Liga mit. Aber PC-Spiele sind auch noch nicht in dieser Liga unterwegs. Erst vor kurzem hat Microsoft nach vielen Jahren Anlauf seine Direct Storage Software-Schnittstelle Entwicklern für PC-Spiele zugänglich gemacht. Erst jetzt deuten Grafikkartenhersteller wie AMD und Nvidia an, Techniken für extrem schnelle Datenübertragungen rein in den Videospeicher der Grafikkarten weiter voranzutreiben. Bislang gab es für PC-Spiele also gar nicht die Möglichkeit, so rasend schnell Daten von der SSD zu laden, dass es irgendwelchen Einfluss aufs Spiel und dessen Leistung hätte und irgendwelche Möglichkeiten erlaubt, wie es jetzt bei den PS5 und Xbox-Spielen der Fall ist. Und bis das also alles auf dem PC auch so funktioniert wie auf Konsole, wird das noch eine ganze Weile dauern. Und es wird immer PCs geben, die diesen zukünftigen Ansprüchen nicht genügen. Und ich wette, auch die werden die allermeisten PC-Spiele abspielen können. Bis dahin ist das Steam Deck, wie wir es hier gerade verhandeln, mit diesen beiden Hardware-Ausführungen dann eh längst veraltet. Und mal sehen, ob ein eventueller Nachfolger schon auf solche neuen Datenübertragungstechniken setzt und eine entsprechend superschnelle SSD an Bord hat oder ob es auch in der nächsten Version ein traditionelles Design gibt. Mein Fazit also zu dieser Story, das ist eine super interessante Detailbetrachtung, die erstmal wirklich gewaltig klingt, aber im Detail betrachtet dann auch nicht so schrecklich bedeutsam ist. Kommen wir nun zum Abschluss der Sendung ganz kurz zu den Release-Terminen der kommenden 14 Tage. Und es ist diesmal wirklich schnell erledigt, denn wir rauschen in ein krasses Sommerloch. Viel Interessantes habe ich auf dem Radar nicht entdeckt, aber das hört ihr ja eh gleich. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr auf gar nichts. Also, da hätten wir Arcadegeddon am 5. oder 8. Juli. Da widersprechen sich die Release-Listen da draußen. Ich denke mal, der 8. ist wahrscheinlicher, weil es bei uns ein Donnerstag ist. Arcadegeddon jedenfalls ist ein Neon-Griller-Mehrspieler-Shooter mit PvE und PvP-Elementen für PC und PlayStation. In der Handlung geht es um die Rettung des letzten unabhängigen Arcade-Spielhallengeschäfts mittels eines Superspiels, das aber vom bösen Megakonzern gehackt wird und wir müssen nun ran und irgendwie ballern. Solo oder im Koop oder gegeneinander in allerlei Minispielen. Schwer zu sagen, ob das cool ist und wie genau es sich spielt. Die Entwickler versprechen sich beständig weiterentwickelnde Stages. Der Look geht eher in Richtung Partyspiel und ist ein bisschen quietschbunt und neonfarben. Und ehrlich gesagt wirkt das auf mich ganz schön mau und ich nenne das hier auch nur, um darauf hinzuweisen, dass Arcadegeddon auf PlayStation im Juli in allen PS Plus Abos enthalten sein wird. Ganz bestimmt am 7. Juli dann erscheint Matchpoint Tennis Championships, ein von Calypso Media vertriebenes und vom B-Liga-Entwickler Taurus Games hergestelltes Tennisspiel. Das scheint nicht allzu viele Lizenzen im Gepäck zu haben, außer 16 mehr oder minder bekannten Tennisstars und einiger Ausrüstungsbrands. Aber vielleicht macht's ja Spaß? So schrecklich viele Tennis-Games erscheinen schließlich nicht und Tennis World Tour, der spirituelle Nachfolger zum legendären Topspin-Tennis, der konnte in seinen zwei Teilen von 2018 und 2020 nur wirklich niemanden überzeugen. Vielleicht gelingt es ja diesem Titel, der für PC, PlayStation und Xbox kommt, übrigens auch als Teil des Game Pass Lineups. Dann am 8. Juli kommt Eurokill, The Calumniation Games, für Switch, PlayStation und PC. Und das ist ein Spiel, das mich zuerst sehr stutzig machte und mir dann doch ein anerkennendes Raunen entlockte, denn diese Genre-Kombination habe ich noch nie gesehen. Visual Novel, Adventure und Bullet Hell Shooter. Sehr japanisch, sehr schrill, sehr abgedreht. Ich lese hier einfach mal die Story-Zusammenfassung vor. Zitat: Der Protagonist Sengoku Shunju wird der Brandstiftung und der Ermordung von 21 Menschen beschuldigt und ist gezwungen, für seine Freiheit zu kämpfen und seine Unschuld zu beweisen. Als einer von 6 Gefangenen muss er sich mit einem von 5 Opfern, den sogenannten Executioners, in einem seltsamen und abgelegenen Vergnügungspark namens Eurokill-Land zusammentun. Jedes der 5 Teams, Massenmörder, Todesduo, gerissene Killer, schlaue Stalker und Voyeure, muss sich den sogenannten Attraktionen des Vergnügungsparks stellen und sie überwinden, um das zu erreichen, was sie wollen. Wenn die Gefangenen erfolgreich sind, werden ihre Verbrechen vergeben. Gewinnen jedoch die Henker, wird ihnen die Rache für ihre Angehörigen zuteil. Da wisst ihr Bescheid, nicht wahr? Am 8. Juli erscheint dann auch noch das Horrorspiel Madison für alle Plattformen. Das ist eins dieser Ego-Ansichtsspiele mit düsterer Grafik, allerlei surrealen Elementen. Die Handlung: Ihr erwacht in einem dunklen Raum, Blut an euren Händen, eine Polaroid-Kamera als euer Begleiter und irgendwie will ein Dämon euch dazu bringen, ein fieses Ritual zu beenden. Naja, das Gameplay erinnert an Outcast oder diesen PT-Prototypen für PS4 damals. Ego-Ansicht, dunkle Gänge, leichte Rätsel und allerlei Grusel. Ich muss gestehen, auf mich wirkt das, als ob es nicht über Mittelmaß hinauskommt. Aber vielleicht irre ich mich ja hier, ihr merkt schon, Sommerloch. Am 12. Juli dann kommt Time on Frog Island für alle Plattformen. Und auch das wirkt irgendwie voll nett. Ihr landet als kleiner schiffbrüchiger Kapitän auf einer schrägen Insel mit ganz schönen, ja, so Animal Crossing Vibes und allerlei schrägen Fröschen als Einwohner. Das ist zum einen durchaus eine dieser Crafting- und Häuslebau-Sandboxen, wie eben, ja, so Animal Crossing oder Harvest Moon. Es ist aber auch ein Adventure- und Puzzlespiel. Denn um sein Schiff zu reparieren, braucht unser kleiner Kapitän, also unsere Spielfigur, sehr spezielle Ersatzteile. Und an die kommt man nur durch Umstände Tauschhandel, indem man den Fröschen der Insel bei der Lösung von allerlei Problemen hilft. Das sieht aus der Ferne ganz echt niedlich und warmherzig aus. Und am 14. Juli dann kommt noch Mothman 1966, ein Spiel im Pixel-Pulp-Genre. So zumindest erklären die Entwickler ihr schräges kleines Adventure. Das kommt in einem sehr grobpixeligen, düsteren und schon irgendwie coolen Look daher. Das wirkt also alt, aber auch stilsicher und kreativ. Spielerisch ist der Titel für alle Plattformen ein narrativ geprägtes Adventure mit Puzzles und Choose-Your-Own-Adventure-Elementen, wo ihr eben aus mehreren Optionen wählt, wie es weitergeht oder wie sich eure Heldengruppe verhalten soll. Das Szenario ist angenehm trashig. Im November 1966 während des Leoniden-Sternschnuppenschauers finden sich ein junges Pärchen, ein Tankstellenbesitzer und ein paranormaler Ermittler umringt von Monstern und müssen nun eine Horrornacht überleben. Aus der Ferne wirkt das schon irgendwie ganz wunderbar schräg und eigenwillig und für Neugierige gibt es auch eine Demo. Und für mich gibt es bald den wohlverdienten Feierabend. Ich muss nur fix diese Aufnahme hier beenden, zurechtschneiden, eine final abgemischte Folge draus produzieren, die hochladen und beschriften und euch aufs Ohr drücken. Wenn ihr das hier hört, dann ist das alles schon geschafft und ich freue mich, wenn sie euch gefallen hat, diese Folge. Und noch viel mehr freue ich mich generell, dass ihr unser Projekt so cool unterstützt. Ohne euch würde ich das hier nicht machen. Ihr seid super. Vielen Dank. Das nächste Magazin kommt dann am 15. Juli und zuvor erscheinen dann auch noch viele andere feine Podcasts aus unserem Hause von mir und meinen Kollegen. Wäre cool, wenn ihr auch da reinhört. Bis dahin.